Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. In meiner großen Umfrage zum Podcast vor einigen Wochen kam heraus, dass ihr euch mehr Geschichten von Umsteigerinnen und Umsteigern wünscht und voilà, hier kommen sie. Auf LinkedIn habe ich einen großen Aufruf gestartet und gefragt, wer eine tolle, inspirierende Umstiegsgeschichte zu erzählen hat. Und ich habe eine wahnsinnig große Anzahl an Rückmeldungen bekommen, habe beim Lesen der Geschichten schon erste Tränchen verdrückt und freue mich wirklich sehr, in den nächsten Wochen und Monaten einige dieser Geschichten erzählen zu können. Und eine habe ich schon heute für dich, und zwar die Geschichte von Farina Fratz. Farina habe ich auch über LinkedIn gefunden, allerdings nicht über den Aufruf, sondern ich habe einen LinkedIn-Beitrag von ihr gelesen über ihren Umstieg und über ihre Neuerfindung und dachte, diese Frau muss ich einladen. Denn ihre Geschichte ist total spannend aus verschiedenen Aspekten. Warum, das wirst du im Laufe dieser Podcast-Folge erfahren. Ich wünsche dir viel Freude dabei zu erfahren, wie Farinas beruflicher Weg verlaufen ist und hoffe, dass du für dich einige Dinge mitnehmen kannst. Ich hoffe es nicht nur, ich bin eigentlich ganz sicher. Und wenn du Lust hast, dann lasse dich gerne einmal auf ein kleines Experiment ein. Wenn du magst, dann höre einmal zu und achte darauf, was lösen die Worte von Farina in dir aus? Was berührt dich? Welche Aspekte berühren dich besonders? Wo reagierst du besonders? Also nutze diese Geschichte einmal, um auf so eine innere Erkundungstour zu gehen. Mir hilft es immer total, meine Themen zu entdecken, nochmal zu gucken, wo ich tiefer einsteigen möchte, was ich für mich nochmal hinterfragen mag. Also wenn du Lust hast, die Umstiegsgeschichten für dich zu nutzen, um dich besser kennenzulernen, um deinen Weg besser zu finden, dann achte gerne einmal darauf, was dich berührt, was du fühlst, und gehe dort nochmal in eine tiefere Reflexion. Ich wünsche dir viel Freude dabei und viele Erkenntnisse. Farina, herzlich willkommen. Ich finde es so schön, dass du heute da bist und würde gerne von dir wissen, was berufliche Erfüllung für dich bedeutet.
Ich glaube, berufliche Erfüllung bedeutet für mich, wenn ich erstens das machen kann, womit ich mich wohlfühle, wo ich auch hinterstehe, wo ich das Gefühl habe, also darüber liest man ja sowieso ziemlich viel, aber es muss irgendwie Sinn ergeben für einen selbst. Man muss sich aber auch darin identifizieren können. Und also es sind für mich mehrere Dinge, die in Einklang sein müssen, damit ich sozusagen mich beruflich erfüllt fühle. Und das ist, wie gesagt, einmal, es muss mir Spaß machen, es muss Sinn hinter sein, zumindest in gewisser Form. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich mich da verstellen muss. Genau, und ich da auch irgendwo meinen Werten treu bleiben kann und natürlich irgendwo auch gewissen Freiraum habe. Also ich glaube, da, wenn diese Dinge, also diese 4 Punkte oder 5 erfüllt sind, dann ist es für mich schon irgendwie beruflich erfüllt zu sein, weil ich, glaube ich, dann auch daraus Energie ziehe zu arbeiten. Genau.
Ich glaube, wir können sagen, du arbeitest heute beruflich erfüllt. Es war aber ja nicht immer so. Wie bist du in dein Berufsleben gestartet?
Ich habe 7 Jahre für meinen Bachelor gebraucht. Da habe ich Architektur studiert und währenddessen durfte ich mich sehr ausprobieren in verschiedenen Bereichen, weil ich dual studiert habe. Das hieß 3 Monate Studium und dann 3 Monate im Betrieb. Und ja, damals habe ich eigentlich gemerkt, dass das für mich ja schon irgendwie sich sehr zog, wahrscheinlich auch nicht unbegründet. Vielleicht habe ich mich damit einfach nicht identifiziert, obwohl ich dachte, es wäre eigentlich der perfekte Beruf für mich, weil es kreativ ist. Man hat mit Menschen zu tun und meine Vision dahinter war so, ey, du baust irgendwie Räume und da können Geschichten entstehen für Menschen. Und das war so meine wunderschöne idealistische Vorstellung. Und dann kommt man ins Berufsleben und dann gibt's Normen und gewisse Sachen, nach denen man sich richten muss. Und dann habe ich gemerkt, vor allem nachdem ich in meinem Studium in der Projektentwicklung eingestiegen bin, okay, der Freiraum ist hier begrenzt. Man muss schon sich nach gewissen Regeln halten, dass es sich hier nur um den Menschen handelt und dass man menschenzentriert handelt, ist auch irgendwo bedingt. Die Wirtschaft oder das Ökonomische steht immer davor. Also es war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so ich weiß nicht, ob ich mich damit komplett identifiziere. Und natürlich finde ich, dass wirtschaftlich sich alles immer rechnen soll, aber ich glaube, es gehört immer so eine Balance. Und die habe ich da nicht gesehen. Und auch schon, wie das Arbeitsumfeld damals war, das hat irgendwie überhaupt nicht mit mir korreliert so oder gepasst.
Wie war das für dich, das zu erkennen? Ja, du hast ja zum einen mega viel reingesteckt.
Du hast dich dadurch das Studium gebissen, deine ganze Familie ist ja auch in dieser Branche. Also du hast ja auch quasi eine Vorgeschichte in Anführungszeichen. Wie war das für dich, als du erkannt hast, das ist es hier irgendwie nicht?
Es war so eine Mischung aus allem. Ich muss natürlich sagen, vielleicht nochmal, um auf dieses Thema zurückzukommen. Ich hatte während der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, habe ich eines Abends, also ich hatte regelmäßig wirklich Unterleibsschmerzen. Und ich habe dann immer mir eine Wärmflasche auf meinem Unterleib halt sozusagen gelegt. Und eines Abends ist diese Wärmflasche geplatzt. Und ich hatte wirklich eine starke Verbrennung, war dann 3 Wochen im Krankenhaus. Und meine größte Sorge im Krankenhaus war, weil ich noch damals in der Probezeit war, ich muss unbedingt zurück, ganz schnell. Ich möchte zeigen, dass ich motiviert bin. Ich will noch weitermachen. Es war doch mein Traumberuf. Und auf jeden Fall bin ich sogar bei mir hatte man gesagt, beim Arzt, der meinte, ich sollte noch eine Woche oder eigentlich 2 Wochen noch zu Hause bleiben und erstmal runterkommen, weil man kriegt ja so ein Morphium und alles Mögliche, um die Schmerzen runterzudrücken oder wie man das auch nennt. Und ich meinte so, nee, ich fühle mich wieder fit, ich gehe da wieder hin und bin dahin. Und ja, ich merkte, dass das eigentlich gar nicht mehr geht. Ich habe dann zusätzlich noch was anderes bekommen, aber das ist nicht so appetitlich, das erzähle ich hier nicht. Aber es war dann so, dann habe ich meinen Mann angerufen und meinte dann so, ja, mir geht's jetzt wieder nicht schlecht. Also ja, also wenn du nicht kündigst, kündige ich für dich. Das muss jetzt endlich gemacht werden. Und ich so, nee, ich war doch hier so happy. Und er so, ich glaube nicht. Und das war halt für mich wirklich ein ganz, ganz schwieriger Moment, weil ich, wie gesagt, ich dachte, ich hätte darauf immer hingearbeitet. Das war für mich so die Traumvorstellung, da zu arbeiten. Es war man muss auch dazu sagen, ein wunderschönes Büro mit wunderschönem Blick. Es war vollste Ausstattung, wirklich das Coolste. Ne? Wenn man den Namen dann gesagt hat, haben die Leute schon gesagt, ach cool, du arbeitest da. Also ich fühlte mich damals so wie, ach cool, ich habe es geschafft. Und mein Vater war dann auch irgendwo stolz und so. Und dann denkt man sich so, Mist, und jetzt gebe ich das jetzt auf. Wer bin ich dann? Was mache ich dann? Und das war dann doch echt für mich wirklich, wirklich eine schwierige Zeit, weil ich das Gefühl hatte, ich fange wieder von null an.
Was glaubst du, warum konnte dein Partner sagen, dass du dort nicht glücklich warst, während du noch dachtest, du seist da glücklich gewesen?
Ich glaube halt, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich finde so, von außen sieht man die Dinge dann doch klarer. Und mein Mann hätte jetzt vorher nie irgendwie da reingeredet, weil er natürlich wusste, was es mir bedeutet und wie wichtig mir das war. Aber ich glaube, an dem Punkt, weil er schon vermehrt gesehen hat, wie es mich körperlich einfach beeinträchtigt hat, glaube ich, kam es halt dazu, dass er dann irgendwann gesagt hat, jetzt ist auch mal Schluss. Und wenn du nicht die Reißleine ziehen kannst, dann muss ich dich dazu irgendwie zwingen. Aber ich glaube halt, dass Menschen, die einen gut kennen und die es gut mit einem meinen und so, die haben einfach natürlich einen ganz anderen Blick da drauf von außen. Ich glaube, man selbst redet sich ja auch oft ein, das ist der Weg und da möchte ich unbedingt. Und dann macht man das so mit Biegen und Brechen und zieht sich da durch und dann will man das und alle von außen schütteln nur mit dem Kopf, ist ja auch wie mit Beziehungen, glaube ich, manchmal. Man steckt so drin, man möchte so gerne, dass das funktioniert. In der eigenen Traumwelt oder Vorstellung sieht man sich, wie man heiratet, 5 Kinder kriegt und was auch immer. Und alle sagen so, oh Gott, hoffentlich nicht. Ne? Also, und ich glaube, so war es beim Job bei mir.
Bist du seiner Empfehlung gefolgt?
Ja, also ich bin, weil er ist sehr, wie sagt man, sehr überzeugend. Und er hätte, und das ist wirklich nicht, also so ist er auch, er hätte wirklich eine Mail, er hätte sie geschickt und gesagt, ja, ich kündige für meine Frau so nach Motto oder für meine Freundin. Wir waren damals noch gar nicht verheiratet. Ja, und ich wollte mir die Blöße nicht tun. Also das wäre mir ziemlich unangenehm und dann habe ich das gemacht. Ja, aber auch, es fiel mir sehr, sehr schwer.
Aber wie findest du das, dass er die geschickt hätte? War das nicht auch ein bisschen, ist das nicht ein bisschen too much?
Ich glaube, für mich war es das Beste, was er machen konnte, weil ich habe diese ungesunde Einstellung wirklich auf, ich habe das vorhin ja ganz kurz nur angeschnitten, Sachen durchziehen zu müssen. Also einfach wirklich aufgrund meiner Erfahrung und ich dachte immer so und auch meine Kindheit und eben vielen Dingen, die ich erlebt habe, ich immer gedacht so, nee, ich kann ja jetzt nicht aufgeben und ich habe ja schon 7 Jahre für mein Studium gebraucht und was sollen die Leute denken und ich kann nichts und ich schaffe dann alles nicht. Also für mich war das, ich hätte mich da durchgewissen. Also manchmal, bei manchen Dingen brauche ich auch jemand, der mir ein bisschen hilft, auch wenn das ziemlich radikal so wirkt in diesem Fall. Aber ich lasse viele Dinge nicht los, bis ich nicht mehr richtig kann. Also es ist, ich kann mich in etwas richtig festbeißen und daher bin ich echt froh, dass er da so direkt war. Ja.
Du hast dann aber der Branche ja noch nicht den Rücken gekehrt, sondern hast nochmal einen Schlenker genommen.
Richtig. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt über die Jahre gelernt habe. Also ich spüre mal zurück. Es ist halt so, in dem Moment, wo ich gekündigt habe, und das war wirklich so, genau danach bekam ich eine SMS vom alten Arbeitgeber von mir. Hey Farina, wir sind gerade unterbesetzt, wir suchen gerade eine Architektin. Falls du jemanden kennst, sag unbedingt bitte Bescheid. Und dann meinte ich, witzig, ich habe gerade gekündigt. Und dann meinte er so, auch voll cool. Und das konnte er gar nicht wissen. Also es war wirklich zeitgleich. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich. Und dann habe ich bei ihm angefangen wieder. Genau genommen, glaube ich, war ich nicht mehr als 2-3 Wochen da, also maximal, und habe dann seine beste Mitarbeiterin sozusagen nicht direkt abgeworben. Sie hatte schon gekündigt. Aber wir hatten uns so gut verstanden in diesen 2 Wochen und haben einfach gesagt, hey, wir machen uns selbstständig. Und so begann die Reise, dass ich die Architektur beziehungsweise die Baubranche weiter, sag mal, verfolgte. Und das dann halt mit meiner Partnerin, wo wir uns dann halt selbstständig gemacht haben. Genau.
Was hielt dein Mann davon?
Selbstständigkeit war da super. Er war damals ja auch schon selbstständig. Er war, ja, deswegen wollte ich sagen, ne, mein Partner hat jetzt nie, wenn er auch gesehen hat, auch beim alten Arbeitgeber, wenn er gesehen hat, dass das nicht gut lief, hat er nie gesagt, so in dem Moment, jetzt musst du, ne? Also er ist sehr unterstützend, fast jede Idee, die ich habe, fast, also ich glaube, so gut wie jede unterstützt er 100%ig. Ich glaube, und auch in diesem Fall war er total happy und meinte so, ja, go for it. Guck, wie es passiert, was daraus entsteht. Und das haben wir dann auch genau, ich glaube, wir waren 2 bis 3 Jahre, dann halt hat das ganz gut, eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Und dann kam aber Corona und ich habe aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie gemerkt, so, dass mir das auch irgendwie gereicht hat. Also dann, als Corona kam und uns ein paar von unseren Aufträgen auch weggebrochen sind und ich habe auch gemerkt, wir haben viel zu viele Überstunden gemacht. Architektur ist halt auch so, wir haben uns auch super unter Wert verkauft teilweise. Das heißt, wir konnten auch gar nicht richtig wachsen und waren aber voll überlastet. Und meine Partnerin, mit der ich gearbeitet habe, die war auch regelmäßig richtig fertig. Also sie nahm sich auch Sachen viel, viel mehr zu Herzen als ich. Also für sie war es extrem wichtig, dass alles perfekt war. Und ich bin ja so ein bisschen chaotischer in der Hinsicht und freier. Und für mich musste das nicht immer zu 100% stimmen. Aber ich kann das natürlich jetzt im Nachhinein voll nachvollziehen. Ja, und dann habe ich gemerkt, als dann Corona kam und das dann alles so ein bisschen so vor uns zerfiel, meinte ich so, ja, irgendwie reicht mir das jetzt auch mit der Baubranche. Genau. Und dann hatte ich auf jeden Fall den größten Tief seit langem. Aber auch ohne es richtig groß zu merken. Also beziehungsweise ich hatte dann nochmal angefangen, ach so, dann habe ich noch Maklerei nochmal versucht. Also ich habe echt nicht losgelassen. Ich dachte, ich bleibe noch in der Branche. Und das habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang noch gemacht. Genau. Aber ich glaube, das war noch irgendwie dazwischen davor. Ich komme da nicht mehr ganz klar. Aber ich weiß nur, dass ich dazwischen echt schon sehr und währenddessen sehr, sehr unglücklich wurde. Also ich habe irgendwie eine Zeit lang wirklich nur auf dem Sofa gehangen, motivationslos. Und das hielt sich wirklich, wirklich über Wochen. Da hat mein Mann witzigerweise auch nichts erstmal gesagt und dachte sich, ist eine Phase und so. Und irgendwann meint er so, ey, so langsam darf wieder was passieren. Ja, und das ist so, bis dahin, sagen wir mal so, hielt sich an der Branche sehr lange fest, ja.
Würdest du sagen, dass du damals depressiv warst?
Ja, also ich neige auch, also ich hatte meine erste Depression auch mit 13, also sehr, sehr jung und ich erkenne das, aber das Gute ist bei mir, ich glaube, wie soll man sagen, ich weiß, wie man sich da rausholt mittlerweile, also ich weiß, dass Depression, also ich will jetzt nicht hier irgendwie damit deprimieren klingt, aber wenn man sie einmal hatte, dann weiß man, man wird es nicht immer komplett loswerden, aber man kommt immer besser damit klar an bestimmten Situationen. Also jetzt fühle ich mich nicht depressiv, aber ich finde, so Angstzustände oder gewisse Sachen kriegt man ja anders mit jetzt, ne? Also zumindest ist das meine Erfahrung und man weiß nur halt immer besser damit umzugehen und dass man sie schneller bewältigt bekommt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es mir jetzt nicht klar, dass ich depressiv, aber ich merkte wirklich so, dass ich so ein bisschen losgelassen hatte. Also so mein Leben jetzt nicht mehr so richtig anpacken, sondern ich war so ein bisschen so wie, ach, mal gucken. Und ich habe dann TikTok-Videos gemacht und habe mich dann abgelenkt und dachte, die Welt ist schön, bis ich dann halt wirklich gemerkt habe, so mir fehlte einfach was. Ich war einfach wieder voll lost. Und ich glaube, dadurch ist man schon irgendwo, also ich würde nicht sagen eine tiefe Depression, aber ich glaube, wenn man keinen Sinn oder nicht weiß, wohin man steuert, dann glaube ich, fühlt sich jeder Mensch irgendwie ein bisschen verloren und vielleicht auch unmotivierter und lustloser, ne? Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, habe ich ja erzählt beim letzten Mal, als wir mal gesprochen haben, habe ich angefangen, so 2 Bücher sind mir in die Hand gerutscht. Einmal das Buch von Jim Quick, also Limitless, wo man lernt, wie man schneller lesen kann. Und dann das Buch Everything is Figureoutable von Marie Folio. Und ich muss sagen, das waren meine Rettung, wirklich. Also es waren zwei Bücher, die irgendwie zum richtigen Zeitpunkt ineinander gegriffen haben und bei mir ausgelöst haben, dass ich richtig, richtig Lust bekam, wieder Sachen auszuprobieren.
Bevor wir weitermachen und ins Ausprobieren übergehen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Schlenker zurück machen. Und zwar würde mich interessieren, wie hat dein Vater reagiert? Ich hatte so den Eindruck, dass das ja schon wichtig war, ne? Welchen Eindruck oder ob er stolz auf dich sein kann, weil er auch in der Branche war. Und wie war das, als du dann endgültig deinen Beruf an den Nagel gehängt hast und auch der Branche den Rücken gekehrt hast?
Ich glaube, das hat er gar nicht so richtig mitgekriegt. Meine letzte Station war ja wirklich Maklerei. Und ich glaube, er hat es gar nicht so richtig gesehen, weil es war auch für mich ja ein Prozess, ne? Also wirklich von diesem, wo ich dann kam, wo ich gesagt habe, ich probiere jetzt Sachen aus. Das war irgendwie nichts, wo man sagte, oh, jetzt bin ich da, wo ich jetzt heute bin, ne? Also es war wirklich irgendwie, hat sich das so entwickelt und dadurch habe ich das Gefühl, ist ihm das gar nicht so groß aufgefallen und mir ja, also es ist dann einfach passiert. Also zwischendurch dachte er zwar wahrscheinlich schon, okay, irgendwie, was ist jetzt mit ihr? So, sie arbeitet vielleicht nicht, vielleicht ist ihm das aufgefallen, aber es war dadurch, dass das so mit Corona zusammenhing, muss ich jetzt, ist eine gute Frage, aber ich glaube dadurch, das war so ein bisschen meine Rettung, fiel es nicht auf, weil keiner richtig gearbeitet hat, ne? Also es war so, ich befand mich ja dann in der Ausprobierphase, in dieser Phase, wo keiner was gemacht hat, also groß oder nicht machen konnte. Und ich glaube, dadurch hat sich das so überlappt und es ist gar nicht so groß aufgefallen. Aber als es dann so kam, dass ich dann, sagen wir mal, jetzt bei Copywriting gelandet bin, hat er immer gefragt, ja, was ist das denn? Also er wusste nur nicht, was es ist. Also er konnte sich das nicht vorstellen, ja.
Und glaubst du, er ist stolz auf dich?
Ja, mittlerweile. Aber ich glaube es, ich setze das nicht mehr so mit ihm, also es ist mir natürlich wichtig, aber ich glaube, ich gebe dir nicht mehr so eine Gewichtung wie früher. Ich glaube, früher habe ich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, was mein Vater denkt und ob er das gut findet, was ich mache und wohin ich mich bewege. Und mittlerweile ist es so, ich find's gut. Ich hoffe und wünsche mir einfach nur, dass er es genauso gut findet. Und mittlerweile habe ich auch verstanden, dass er eigentlich nur möchte, dass ich glücklich bin. Und er hätte sich wahrscheinlich auch gar nicht, also wie sagt man, ich glaube, er hat auch nie gesagt, du musst in die Baubranche. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, er dachte, ich will dahin und hat das dann auch irgendwie so auf seinen Weg versucht, mich zu unterstützen, also so gut er konnte. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, ich glaube, solange er sieht, mir geht's gut und ich bin glücklich, ist ihm das eigentlich nicht egal, aber freut er sich für mich so, ob ich nun Baubranche oder ja Marketing mache.
Das finde ich ist eine total gute Erkenntnis und ich erlebe das auch immer wieder im Coaching, dass die Erwartungen, die unsere Eltern haben könnten oder die wir denken, dass unsere Eltern sie haben, dass die entweder gar nicht so stark sind oder aber, dass die vielleicht auch kurz betrauert werden können von den Eltern, wenn man dann einen anderen Weg einschlägt oder Dinge doch anders macht, aber dass man danach ganz anders zusammenkommen kann. Und ich finde, da steckt so eine ganz andere Qualität drin, der Begegnung nicht mehr Dinge erfüllen zu wollen, sondern eben seinen eigenen Weg zu gehen und von diesem eigenen Weg aus den Eltern anders begegnen zu können.
Hast du sehr schön gesagt. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das unsere Ebene ganz, wie soll ich sagen, auch vertieft hat. Also wie du sagst, man blickt sich ganz anders. Man hat nicht mehr das Gefühl, man muss irgendwie gefallen. Ne? Also ich finde, das befreit ja auch wirklich sehr. Und man kann ja auch ganz anders dann ins Gespräch gehen. Also ich finde, die Kommunikation ist besser gewesen, weil man irgendwie autonomer ist. Also man ist, man steht mehr für sich und denkt nicht drüber nach, was muss ich sagen, damit es ihm gefällt, sondern jetzt ist es so, nee, ich möchte das nicht oder ich mache das und das, weil ich mir das gut tut. Und durch diese klare Kommunikation, finde ich jetzt persönlich, ist die Verbindung viel besser, weil jeder weiß, woran er ist. Und man bleibt sich ja viel treuer. Und ich glaube, das ist ja eigentlich, glaube ich, jeder Vater, jede Mutter wünscht sich ja nur, dass sein Kind oder sein Kind so sehr bei sich ankommt, so gut es geht, ne? Und ich glaube, ja, wenn man das erkennt, kann man sich ja voll auf dieser sehr ehrlichen und ohne irgendeiner Barriere ja begegnen.
Ja, total schön. Wie sah das Ausprobieren da dann bei dir aus? Du hast gesagt, du hast diese zwei Bücher gelesen und sie waren irgendwie so total zum richtigen Moment auf deinem Schreibtisch oder auf deiner Couch, keine Ahnung.
Auf meiner Couch.
Wie sah das Ausprobieren dann aus? Womit hast du angefangen?
Also der Grund, warum ich dieses Buch gekauft habe von Jim Quick, also Limitless, war, weil er bewarb, dass man viel schneller lesen kann. Und auf dieser Basis, die ich da bekam, habe ich dann gemerkt, okay, krass, ich kann ja wirklich schneller lesen. Ich weiß nicht, ob ich es mir autosuggeriert habe, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann in einer Woche irgendwie 4-5 Bücher gelesen gehabt. Also ich hatte viel Zeit, wie man merkt. Aber das hat dann wirklich gut funktioniert. Und dann dachte ich so, Mensch, was schaffe ich denn noch in einer Woche? Also wirklich so, was könnte ich noch machen in einer Woche? Und dann nahm ich mir vor, okay, ich schreibe jetzt ein Buch in einer Woche. Ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben, versuche ich jetzt. Und dann fing ich an. Und es schrieb sich so runter und dann habe ich nicht eine Woche gebraucht, dann habe ich einen Monat gebraucht, aber am Ende war dieses Buch auch fertig. Ich habe es dann, also es ist jetzt kein Riesending oder so, es ist wirklich nur einfach irgendwas, was mir in den Kopf kam. Habe das sogar bei Amazon gepublished und habe mich damit so auseinandergesetzt, hatte dann sogar eine Illustratorin engagiert bei Fiverr und bin richtig in dieses Projekt aufgegangen. Dachte ich mir, cool, ich habe so einen Monat jetzt gebraucht für ein Buch, was kann ich noch machen? Und dann wollte ich unbedingt einen Song aufnehmen, dann hat sich das alles so gefühlt und dann habe ich Musik gemacht und bin ins Studio und habe einen Song aufgenommen und auf einmal kam ich so richtig ins Flow und irgendwie probierte ich eine Sache nach der nächsten aus, dann meinten Freunde von mir, ja, kannst du nicht Fotos machen für uns, für Tinder und keine Ahnung, also von der Gruppe von meinem Mann, einige waren Single und dann bin ich so durch die Hafen City gelaufen und habe mit meinem iPhone Fotos geschossen und so. Und dann ein anderer meinte, ja, kannst du nicht ein Video drehen und hier schneiden und. Also es waren wirklich super, super viele Dinge, die dann einfach passierten. Und ich war mir irgendwie für nichts zu schade. Ich meinte einfach, ja, mal gucken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich weiß nicht, ob ich habe damit auch wirklich mit nichts von dem wirklich Geld verdient. Ich habe eher Geld ausgegeben, könnte man sagen. Und bis halt, wie gesagt, dann der Moment kam, wo jemand meinte, hey, Farina, willst du nicht für uns auf LinkedIn schreiben? So nicht so, wie ich da wirklich geschrieben habe auf LinkedIn. Und ich so, ist das ein Ding? Was ist denn LinkedIn? Also wer benutzt denn LinkedIn? Ja. Und jetzt sind 3 Jahre vergangen und wie man sieht, ist LinkedIn doch so ein Ding, ne?
Ich freue mich so sehr zu sehen, wie viele Menschen diesen Podcast jetzt regelmäßig hören und sage vielen, vielen Dank für eure treue Hörerschaft. Ich habe dabei aber festgestellt, dass noch nicht jeder von euch diesen Podcast auch abonniert hat. Wenn du dazu gehörst und ihn noch nicht abonniert hast, dann hole das gerne nach, denn egal wo du ihn hörst, auf Spotify, Apple oder einer anderen Plattform, dein Klick, dein Abonnement hilft mir und dem Podcast für mehr Sichtbarkeit und dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und dass ich dir weiterhin tolle Inhalte zur Verfügung stellen kann. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere den Podcast sehr gerne jetzt. Ich sage vielen Dank für deine Unterstützung und gebe jetzt zurück zum heutigen Gespräch. Ich habe dich ja auch über LinkedIn gefunden, weil ich deine Beiträge einfach so lustig finde. Ich finde es einfach so witzig und ich liebe einfach sehr guten Text und den lieferst du dort definitiv ab. Und ein Post war eben über deine Umsteigergeschichte und da dachte ich, okay, komm, die möchte ich unbedingt im Podcast haben. Und so sind wir zusammengekommen. Also LinkedIn ist definitiv ein Ding und ja, man kann sogar Geld damit verdienen.
Ja, und vielen, vielen Dank. Ich freue mich. War auch, habe ich ja gesagt, ich hatte ja so einen kleinen Fan-Moment, als du mir geschrieben hast. Ich hatte dich in der CDF-Reihe da oder beziehungsweise in diesem ZDF-Doku war das ja nicht, ne? Aber so ein Ausschnitt von dir und von deiner Geschichte. Und das fand ich halt auch mega cool. Und dann dachte ich mir, oh Gott. Und dann Buch habe ich auch in der Thalia-Buchhandlung gesehen. Also wie gesagt, du warst mir auch schon mal ins Auge gefallen. Dass du dann mit mir sprechen willst, war schon krass.
Siehst du, das teilen wir, weil ich nämlich auch gleich errötet bin ob der schönen Worte. Vielen Dank, freue mich sehr. Ich würde gerne aber noch mal ein bisschen zurückspulen wirklich und nochmal gucken oder das Ausprobieren nochmal mit dir besprechen, weil ich finde es sehr besonders an deiner Geschichte, dass du dir diese Zeit genommen hast und würde da einfach noch detaillierter gerne mit dir einsteigen. Bist du in das Ausprobieren gegangen mit der Idee, daraus entsteht ein Beruf oder daraus entsteht die Klarheit, wie es für dich weitergeht?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, für mich war das einfach wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, mir bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Also irgendwo dachte ich einfach, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und gucke, wo mich der Weg hinführt. Ich hatte nämlich auch bis dahin ja auch wirklich nicht nur in der Baubranche viel ausprobiert. Ich hatte zwischenzeitlich auch während meines Studiums in einem Startup noch nebenberuflich, also neben Studium noch gejobbt, weil ich das einfach interessant fand. Und es war ja nicht so, als hätte ich nicht Dinge ausprobiert. Und ich war aber einfach wirklich an einem Punkt, wo ich einfach nur, ich glaube, ein bisschen verloren war. Und alles, was jetzt kam oder mir angeboten wurde, habe ich einfach zu Ja gesagt. Einfach auch aus Verzweiflung. Es klingt ein bisschen blöd. Und das ist auch, was ich vorhin eigentlich ansprechen wollte, bezüglich auch, als man mir den Job in der Architektur, in dem Architekturbüro wieder angeboten hat. Manchmal ist es gar nicht so empfehlenswert, finde ich jetzt, einfach so kopflos sich jeder Chance hinzugeben. Weil ich glaube, dadurch verliert man sich, ne? Weil man sagt allem Ja, aber man sagt den Sachen Ja, die einem angeboten werden und nicht den Sachen, die du dir ausgesucht hast. Und ich glaube, das war so ein bisschen, was ich auch gemerkt habe während dieses Ausprobierens. Ich hatte am Ende natürlich Glück, aber es war viel einfach nur, wer bietet mir was an? Also es war weniger proaktiv. Natürlich das Buch war proaktiv und die Musik war proaktiv, aber am Ende so viele der Sachen, die mir so angeboten wurden, waren wirklich so, Farina, willst du? Farina, willst du? Und deswegen, wie gesagt, glaube ich, war das eigentlich am Ende Glück, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Aber ich würde jedem empfehlen, lieber proaktiver zu sagen, welche Sachen möchte ich wirklich ausprobieren, ne? Also da ist nochmal, finde ich, ein kleiner Unterschied, vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen.
Das ist ein sehr guter Hinweis, weil mir ging das auch so. Als ich damals mein Experiment gemacht habe und die 30 Jobs in einem Jahr getestet hatte, da habe ich auch wahnsinnig viele Angebote bekommen. Und ich habe bei jedem gedacht, das kannst du nicht ausschlagen, weil das kommt nie wieder. Und manche Angebote waren auch für feste Jobs. Und ich hatte auch sogar einen Vertrag während der Zeit unterschrieben für einen festen Job und hätte das Projekt eigentlich abgebrochen für diesen Job. Und das hat mich echt so eine Krise gestürzt, weil das definitiv der falsche Weg gewesen wäre. Und das hat sich dann körperlich einfach bemerkbar gemacht. Und ich habe da in der Zeit gelernt, dass es eigentlich schlecht ist, jede Chance anzunehmen. Und das ist sowas, wohin ich oder wozu ich auch tendiere, weil ich in vielen Chancen so viel Potenzial sehe, wo es hinführen könnte. Und weil ich begeisterungsfähig bin und ich glaube, das teilen wir auch beide und in allem irgendwie was Tolles entdecken kann. Und das ist auf der einen Seite eine schöne Eigenschaft und auf der anderen Seite ist es eben das, dass wir eben nicht da landen, wo wir sein könnten, wo wir am richtigen Ort sind und irgendwie das machen, was wir machen wollen, sondern wir machen halt etwas, was sich zufällig so ergeben hat, was vielleicht wie ein Sechser im Lotto passen könnte, aber wahrscheinlich dann doch nicht so gut. Und deswegen ist das ein super Hinweis von dir gewesen, dass es wichtig ist für diesen Weg, auch gerade beim Ausprobieren, zu den falschen Sachen oder den nicht passenden Sachen einfach Nein zu sagen. Und es kommen so viele neue Chancen, und die können aber erst kommen oder man hat erst Zeit für die, wenn man zu den anderen Nein gesagt hat. Wenn man immer zu allem Ja sagt, dann können möglicherweise die richtigen Chancen gar nicht kommen.
Hundertprozentig. Unterschreibe ich so. Also ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und man geht dadurch einfach, habe ich jetzt das Gefühl, einen Umweg. Weil man einfach viel länger braucht, ne? Also ich glaube, es hat auch viel mit dem eigenen Vertrauen zu tun. Ich glaube, wenn man selber weiß, wo man hinsteuern möchte, also es muss ja nicht ganz klar sein, aber wenn man seine Werte kennt, das lerne ich jetzt also durch die Arbeit auch viel mit meinen Kunden, wenn man seine Werte kennt und weiß, was einem wichtig ist, dann ist man nicht wie so ein Fähnchen im Wind und sagt zu allem Nein, sondern sagt so, okay, wie viele von meinen Werten werden hier drüber abgedeckt und ist das etwas, was ich weiter verfolgen möchte, ja oder nein? Und wenn man schon merkt, irgendwie von 5 Sachen, die einem wichtig sind, ist da nur einer dabei, dann kann man ja schon mal Nein sagen. Aber dafür muss man sich auch die Zeit nehmen. Und ich glaube, viele möchten das so gerne überspringen, weil man denkt, das ist Quatsch. Ich kenne doch meine Werte oder ach, ich kann ja mein Bauchgefühl hören. Aber es ist halt doch, das braucht man. Die Zeit, sich zu nehmen, ist, glaube ich, da ganz wichtig.
Wie kam es dazu, dass dir so viel angeboten wurde?
Gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube einfach wirklich, weil ich jeden vollgelabert habe und meinte so, ja, ich mache irgendwas, gib mir irgendwas, ich war auch wirklich lost und ich habe dann angefangen, wie gesagt, für einen Freund, glaube ich, einfach Fotos zu machen, nur so, dann hat er das einen anderen Freund erzählt, dann kam ein anderer Freund, dann kam irgendwie jemand anderes da drauf und ich glaube, und auch viele sind halt auch über Robert gekommen, weil der hat so eine richtig lustige Clique und ich glaube, die wollten mich auch alle irgendwie unterstützen. Ich glaube, die haben gesehen, auch mir geht's so semi gut. Aber ich glaube, die meinten das auch alle richtig lieb und gut und ich glaube, also wie gesagt, es war auch alles richtig so. Aber dass ich am Ende bei Copywriting gelandet bin, war in dem Fall wirklich mehr Glück. Also es war wirklich auch wieder ein Kumpel von Robert, der über Ecken kam und der dann meinte so, ja, ich möchte das jetzt mit LinkedIn machen und du schreibst doch gerne. Und daher bin ich da auch echt ganz froh, aber wie gesagt, es war weniger geplant. Also experimentieren ist nicht immer geplant, aber vielleicht schon sollte man dahin gehen, wo die eigenen Neigungen ja sind, ne?
Auch ein wichtiger Aspekt, das drüber reden. Ja, das offen teilen, in welcher Situation man sich befindet, sodass diese Möglichkeiten kommen können. Wer nicht drüber redet, der wird keine oder wenig Möglichkeiten bekommen. Wer drüber redet, der erhöht seine Chance, dass Angebote kommen können.
Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich auch so eine Situation, wo man wieder sich vielleicht neu aufstellen möchte. Ich glaube, da ist viel Scham behaftet. Ich kriege auch viel mit bei manchen, dass die Leute dann denken, ja, ich möchte ja nicht, dass man weiß, dass ich jetzt noch keinen neuen Job habe oder na, also wirklich da so die Angst, was andere Leute denken könnten. Aber ich glaube, so gut wie jeder hat sich schon mal in dieser Situation gefunden. Und na, natürlich gibt es ein paar Glückliche, die das noch nie hatten, aber die meisten sind ja voll bereit, dir zu helfen und dir Ideen zu geben und manchmal ja sogar zu viele Ideen. Also das ist ja das Ding. Eigentlich braucht man sich nur Sorgen machen. Die Leute freuen sich, wenn sie dich mit irgendwelchen Sachen zuschütten können. Ach, meine Tante, die hat eine Bäckerei und sucht gerade jemanden. Weißt du, so eigentlich wirst du eher zugeschüttet.
Auch meine Erfahrung. Wie lange hast du gebraucht, um Copywriting für dich zu entdecken und wie hast du diese Phase auch finanziell überbrückt?
Ich glaube, das Ganze hat sich über fast ein Jahr gezogen, halbes Jahr bis Jahr. Also es war wirklich lang. Ich habe darüber auch damals einen Post geschrieben, aber es war wirklich ein halbes Jahr, glaube ich, wo ich wirklich in dieser Depri, halb experimentier, was auch immer Phase, das, wie auch immer man das nennt, zwischen allen. Und ich glaube, also finanziert, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, lag es daran, dass ich etwas Geld von meinem Vater auch bekommen habe. Und zum anderen, ich hatte auch etwas erspart. Also es war beides. Also ich hatte eine Kombination und dadurch konnte ich echt ein bisschen das Ganze überbrücken. Genau, aber das wäre auch nicht mehr lange gut gegangen. Also es war wirklich, wirklich alles nur noch so. Also es war sehr eng getaktet, sagen wir es mal so, alles, was dann noch kam. Und irgendwann ging mir auch ein bisschen der Hintern auf Grundeis, wie man so schön sagt. Aber irgendwie hatte ich hatte einfach Vertrauen, es wird sich schon ergeben, Gott sei Dank. Also ich sage das wirklich aus tiefstem Herzen, dass das irgendwie dann wirklich sich, wie sagt man, direkt ergab, wo wirklich fast der letzte Cent auf meinem Konto war, dass ich dann sozusagen anfing, Aufträge zu bekommen. Aber das war wirklich bis zum Schluss. Und mein Mann meinte aber auch so, ganz häufig, Leute oder Menschen, die sich selbstständig machen, kommen erst richtig ins Handeln. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich merke das manchmal, wenn ihnen wirklich die Düse geht. Weil manchmal man wird ja so vom Erfolg belohnt oder man hat ja noch ein bisschen Geld oder man hat ja noch von da und da. Und erst wenn man dann merkt, okay, jetzt geht's gar nicht mehr, dann funktionieren anscheinend die Synapsen noch ein bisschen schneller. Und man sagt, man braucht ja jetzt Geld zum Überleben. Und ich glaube, dadurch ist es dann auch vielleicht entstanden, dass das Ganze sich schneller entwickelt hat. Weil dann habe ich auch keinen Charme gehabt zu sagen, ja, jetzt mache ich Copywriting. Also dann habe ich auch wirklich einen Post gemacht, wo ich geschrieben habe, ja, ich bin jetzt Copywriter. Hatte gerade mal, glaube ich, 8 Posts geschrieben für meinen Kollegen sozusagen. Und dachte, jetzt gehört mir die Welt. Und es war tatsächlich so, dass sich richtig viele Leute gemeldet haben. Ich hatte einfach ein Schweineglück.
Das freut mich total, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Mich würde nochmal interessieren, wie hast du gemerkt, dass Copywriting dein Ding ist, dass es das ist, was du weitermachen möchtest?
Ich glaube, weil es ziemlich viele Dinge vereint, die mir wichtig waren. Also zum einen war das halt, ich hatte die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, die ich super interessant finde. Also es war für mich irgendwie toll, aus verschiedenen Berufen und Bereichen Geschichten zu erfahren und vor allem persönliche Geschichten auch. Ich habe super viel gelernt. Also wie gesagt, diese ganzen Wertegeschichten. Ich habe ja wirklich Menschen um mich rum, die sich so viel mit so vielen vielseitigen, aber auch sehr spannenden Themen beschäftigen. Das hat auch super viel mit meiner persönlichen Entwicklung gemacht. Und das ist etwas, was ich liebe. Und das hat sich relativ früh kristallisiert, dass ich die Chance habe, da wirklich tolle Menschen kennenzulernen. Und das Schreiben ist tatsächlich eine Sache, die ich eigentlich immer gemacht habe. Also es war mir gar nicht so bewusst, aber auch mit 13 habe ich schon Songs geschrieben und für mich war Schreiben immer so ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber dadurch, dass ich bin halb Spanierin, halb Deutsche, eigentlich ein bisschen mehr Deutsch als Spanisch, aber ich bin erst mit 11 nach Deutschland gekommen und mein Deutsch war immer nicht besonders gut. Ich mache heute immer noch Fehler, aber ich glaube immer aus Unsicherheit. Ich bin immer noch immer ganz nervös, ob ich alles richtig sage und so. Und dann rede ich erst recht falsch, weil mich das so unter Stress setzt. Aber dadurch, dass ich nie richtig gut in Deutsch war und immer so, ja, man mir gesagt hat, so kauf dir eine Tüte Deutsch oder was auch immer. Ja, das war wirklich so, dass ich dann einfach gedacht habe, so Gott, ich kann ja nicht schreiben. Also, aber am Ende habe ich immer eigentlich doch ganz gute Noten in der Schule bekommen, weil der inhaltlich immer gut war. Oder ich hatte immer gute Geschichten. Es war einfach wirklich die Rechtschreibung oder die Grammatik, die fehlte. Aber ich hatte zum Glück echt gar nicht so schlechte Lehrer, die sich auch darauf fokussiert haben, dass es inhaltlich immerhin gut ist. Und haben manchmal auch ein Auge zugedrückt, was ich sehr, sehr, sehr schätze heute und auch sehr dankbar für bin. Genau, aber dadurch hätte ich mir nie eine, also sagen wir mal irgendwie eine Karriere oder einen Weg im Bereich Schreiben vorgestellt, weil ich einfach gedacht hätte, die Leute können das sich ja nicht antun. Und dann zu meinem Glück ist ja jetzt auch ChatGPT da und seitdem, ja, kann ich eigentlich schreiben ohne Rechtschreibfehler. Aber wenn ich jetzt, und ganz am Anfang gab es es ja noch nicht. Ich hatte auch ziemlich viele Rechtschreibfehler, wenn ich für Kunden gearbeitet habe. Aber das war wiederum, wie damals in der Schule, das Inhaltliche war für die das Ausschlaggebende, sodass sie da eigentlich gar nicht ein Problem groß damit hatten.
Wie unterscheidet sich dein Berufsleben heute von deinem Berufsleben damals?
100, also 360 Grad oder wie man das auch sagt. Also es war einfach komplette Veränderung. Also ich habe zum einen natürlich dadurch, dass ich selbstständig bin, viel, viel mehr Freiheiten. Ich kann mir auch aussuchen, mit wem ich arbeite. Das sind so die typischen Sachen, aber die machen so viel aus. Also zu wissen, mit welchen Kunden du morgens sitzt und arbeiten kannst, das ist ein Riesenunterschied. Was noch? Einfach, ja, also ich muss auch sagen, es gibt ja dieses Lerche und Eule oder wie auch immer sich das nennt. Und ich kann halt abends arbeiten, was für mich super wichtig ist, weil ich nicht so ein Morgenmensch bin. Also ich kann abends dann halt mich wirklich irgendwie, ja, so in meine kleine Höhle packen und runterschreiben und so. Das sind wirklich die Sachen, die für mich wichtig waren. Und wie sollst du das deinen Arbeitgeber erklären? So, ja, am besten arbeite ich um 9 abends. So, der denkt sich doch so, okay, sonst noch was? Und ich kann am besten wirklich so von 9 bis 12 oder 1 Uhr morgens ist so meine Lieblingszeit, weil ich das Gefühl habe, ich verpasse nichts. Also für mich super, super Win. Und tagsüber kann ich halt, natürlich habe ich jetzt viele Kunden-Calls tagsüber, aber sozusagen sonst alles andere kann ich halt immer wirklich auf den Abend verlegen, was für mich ja die beste Uhrzeit ist.
Kannst du finanziell davon leben?
Voll, Gott sei Dank. Endlich. Nein, aber ich sag mal so, also ich hätte es jetzt nicht weitergeführt, sage ich ganz ehrlich, also so sehr mir der Job auch gefällt, aber wenn ich jetzt kein Geld damit verdient hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht weitergemacht. Also natürlich war mein erstes Jahr nicht besonders berauschend, aber es war immerhin, sagen wir mal so, ich kam über die Runden und ich konnte auch mich ein bisschen beteiligen, sagen wir, bei der Miete mit meinem Mann. Also ich muss auch das sagen, ne, ich habe auch wirklich ein tolles Netz, was es anbelangt, sagen wir mal Familie oder auch mit meinem Mann. Also da möchte ich auch sagen, das ist eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Also ich weiß nicht, wie lange ich dann halt noch weiter ausprobiert hätte und die Selbstständigkeit ausprobiert hätte, ohne ein bisschen dieses Gefühl, man hat noch jemand an seiner Seite, der einen da so ein bisschen motiviert und unterstützt und auch Verständnis für hat. Also ich glaube und weiß, ich war in einer sehr glücklichen und privilegierten Lage so und da bin ich, wie gesagt, bis heute sehr dankbar. Aber ja, ich glaube so nach dem, wann war das? Also ab dem zweiten Jahr, würde ich sagen, hat sich das wirklich für mich richtig gedreht. Also wirklich und auch zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr die ganze Zeit hinterherrennen, sondern es hat sich stabilisiert. Mittlerweile kommen Empfehlungen von alleine rein. Also das ist auch ein Punkt, das ist für mich ein Geschenk und ich bin da so dankbar drum. Aber ja, wenn es das nicht wäre, wie gesagt, würde ich das wahrscheinlich gar nicht so weiterführen. Ne?
Ja, kann ich mal mitmachen und teilen. Das letztes Jahr hätte ich geschäftlich nicht überlebt, hätte ich den Rückhalt nicht gehabt. Mein Sohn ist geboren und wir hatten einen Todesfall in der Familie und das hat mich beides so aus der Bahn geworfen, dass eben geschäftlich nicht so viel passiert ist und das nicht so erfolgreich war, logischerweise. Und hätte ich da den Rückhalt nicht gehabt, dann hätte es auch ganz anders ausgesehen. Also super wichtiges Thema und auch gut, das mal einfach offen anzusprechen.
Ja, krass. Ja, also deswegen sage ich, und ich glaube, für so viele Menschen, ne, die befinden sich in so einer Situation, aber man sieht auf LinkedIn oder auf Instagram, alle kriegen es hin, nur ich nicht. Oder wie geht das? Andere haben doch auch ähnliche Probleme, aber ich glaube, man spricht zu wenig darüber. Man hat Angst zu sagen, so mein erstes Jahr, was habe ich da gemacht? Also ich glaube, mein erstes Jahr, da hat mich sogar die Steuerberaterin gefragt, ob ich wirklich weitermachen will. Ich glaube, 25.000 oder so. Also es war wirklich wenig. Ne? Aber ich meinte so, irgendwann kriege ich es hin. Irgendwann kriege ich es hin. Also daher, und jetzt mittlerweile, also es ist immer noch nicht viel. Ich kann darüber einfach auch offen reden, aber es liegt auch daran, dass ich einfach zeitlich nicht super, ne, also so viel schaffe. Aber ich sag mal so, ich liege jetzt mittlerweile Also dieses Jahr, wenn es gut läuft, bin ich bei 50. So, aber das ist halt wirklich, das hat ewig gedauert. Also es ist wirklich, es sind 3 Jahre. Ich habe aber auch wirklich sehr, sehr lange dafür gebraucht. Also aber von 25, 7, also ich glaube, es waren so 27, ne, aber ich nehme halt auch nicht diese hohen Preise und versuche das schon irgendwie so zu machen. Aber das ist, ja, zeitlich, glaube ich, auch das Maximum, was ich erstmal erreichen werde. Das muss man realistisch auch sagen.
Wobei man ja auch noch erwähnen muss, dass du ja auch einen kleinen Sohn bekommen hast, der das ja möglicherweise auch nochmal beeinflusst hat.
Genau, deswegen sage ich ja. Aber ne, also jetzt auch in dieser Form und in der Konstellation alles noch mehr zu skalieren oder weiter von alle reden, ne, ist bei mir auch relativ, ich weiß nicht wie, mein Mann sagt, ich muss einfach höhere Preise nehmen, ich muss soll hier, ich soll da, aber darüber haben wir auch gesprochen, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich sag mal so, ja, wird es nicht mehr werden, bei mir zumindest erstmal nicht, vielleicht habe ich ein Money-Mindset-Problem, aber nur, dass man ein bisschen Realismus reinbringt, weil wie gesagt, ich sehe so Sachen manchmal und denke mir so, Digi, wie machst du das? Aber krass, gönnen können, ne, so nach Motto, easy, aber trotzdem, ich dachte mal, Zahlen erwähnen, damit man einfach weiß, wo man sich befindet im 3., 4. Jahr ungefähr, so ist es ja, und wie es vielleicht am Anfang ist, damit man da einfach auch nicht den Mut verliert.
Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft?
Oh, ja, ich sag mal ganz offen und ehrlich, ich möchte schon ganz gerne ein bisschen noch etwas machen, was vielleicht ein bisschen noch cooler ist. Ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen blöd, aber ich würde schon gerne etwas bisschen Größeres aufbauen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich habe Lust auf eine Community oder so. Ich habe zwischenzeitlich schon ein, zwei Ideen gehabt oder vielleicht mal ein Produkt zu haben und zu gucken. Also ich würde mich gerne noch weiter ausprobieren. Sagen wir es mal so, ich bin da noch nicht fertig.
Was beinhalten würde, dass du den jetzigen Job an den Nagel hängen würdest oder?
Nein, dem verdanke ich jetzt erstmal noch zu viel. Aber es wäre jetzt in diesem Fall, würde ich mich parallel vielleicht irgendwie schon dahin richten oder gucken, geht das, funktioniert das? Und wenn es funktioniert, dann kann man immer noch schauen, wie man das weitermacht. Aber nee, dem Job, also wie gesagt, Copywriting ist für mich schon ein Job, wo ich sehr, sehr glücklich drin bin. Und ohne dem wäre ich ja, wie gesagt, ich sitze ja auch in Spanien, es wäre gar nicht möglich, dieses Remote-Leben zu haben. Also davon kann ich mich jetzt nicht komplett trennen, bis vielleicht ChatGPT mich komplett abgelöst hat. Aber da habe ich vielleicht noch 1-2 Jahre Zeit.
Was würdest du anderen Menschen, die gerade auf der Suche sind nach dem, was sie beruflich erfüllen könnte, mit auf den Weg geben? Kannst du irgendeinen Tipp besonders herausgreifen?
Oh, gute Frage. Also eigentlich haben wir wirklich, du hast auch sehr, sehr gute Fragen gestellt. Ich sag mal so, dieses auf jeden Fall mit Menschen reden. Ich glaube, am Anfang ist super. Die können einen super viel spiegeln. Natürlich muss man ein bisschen dann gucken und abwägen, ist das wirklich jetzt mein Weg, was wir vorhin meinten. Also da auch ein bisschen Klarheit für sich selber zu schaffen, auch wenn es gerade schwierig ist. Aber zu sagen so, hey, wo möchte ich mich so ein bisschen hinbewegen und auch ein bisschen das Ruder in die Hand nehmen, damit man da nicht zu viele Schlenker macht. Und auch, also wirklich sich bewusst zu machen, dass man nicht alleine mit dieser Geschichte ist, dass es ganz vielen Leuten so geht und man braucht keinen Scham haben. Es ist jeder neue Weg ist nun mal, wie sagt man, das ist nun mal, man ist dann kein Profi. Das mit allem, was man anfängt, das fühlt sich blöd an, aber umso länger man dabei bleibt, irgendwann ist man da auch wieder richtig gut und dann werden alle sagen so, hey cool, was du da machst. Und mittlerweile ist es bei mir ja wirklich so, am Anfang dachten wahrscheinlich alle so, Lokra, die ist ja richtig verrückt wieder. Und mittlerweile sagen alle so, hey, voll cool. So würde ich auch gerne arbeiten, ne? Und einfach dranbleiben, mutig sein und sich treu bleiben.
Farina, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Total toll finde ich die. Ich liebe ja das Ausprobieren und das hat mich auch total begeistert an deinem Werdegang, dass du das so umgesetzt hast und dass du dich damit auch aus dieser Krise rausgeholt hast. Also vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und alles Gute für dich.
Dankeschön und danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre.
Ganz meinerseits. Die Geschichte von Farina hat mich total berührt. Und sie hat mir nochmal gezeigt, wie weit wir es kommen lassen, bis wir etwas verändern. Ich erlebe das immer wieder bei meinen Coachings und auch in meiner eigenen Geschichte. Ich kann mich davon nicht freimachen. Immer wieder werden Grenzen ausgedehnt und überschritten, einfach nur, um nichts verändern zu müssen, weil wir daran festhalten wollen, weil wir vielleicht sehr viel investiert haben, weil wir Angst vor der Unsicherheit haben. Und irgendwann steht dann einfach mal unsere Gesundheit auf dem Spiel. Und ich finde, keine Arbeit der Welt ist es wert, die Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen. Und Farinas Geschichte hat mir auch nochmal gezeigt, dass vor der Wende, vor dem Finden dessen, was es dann sein soll, häufig nochmal ein großer und schwerer Tiefpunkt steht. Farina hat es als Depression bezeichnet und das erlebe ich auch immer wieder in diesen Prozessen, die ich begleite. Nicht, dass immer eine Depression erforderlich ist, aber es sind Momente, in denen es uns typischerweise nicht so gut geht, in denen wir dazu kommen zu sagen, okay, und jetzt lasse ich los. Und jetzt gebe ich das auf, an dem ich festhalten wollte, sondern ich lasse mich ein auf diesen Prozess, auf das, was in mir entstehen soll und nehme das, was kommt und nicht das, von dem ich glaube, dass das gesellschaftlich respektiert ist, dass das die Erwartung meiner Eltern erfüllt oder was auch immer. Sondern häufig ist es eben so ein Tiefpunkt, der noch einmal in diesen Prozess kommt, nachdem dann alles entstehen kann. Für mich war das eine total berührende Geschichte mit Höhen und Tiefen. Und genauso ist ein Umstieg. Ein Umstieg ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen mit vielen tollen Erlebnissen, mit vielen Momenten, in denen wir Sicherheit empfinden und genauso viel oder wahrscheinlich sogar noch mehr Momenten, in denen wir zweifeln, an denen wir am liebsten alles hinschmeißen würden. Aber am Ende dieser Achterbahnfahrt, wenn wir festhalten und uns einlassen, steht dann eben auch die Erfüllung und das Angekommensein. Farinas Geschichte hat mir auch gezeigt, wie wichtig das Ausprobieren ist, denn nur über das Ausprobieren können wir das innere Feedback erhalten, das uns dann die Richtung zeigt, das uns zeigt, wie wir uns in der einen oder der anderen Option fühlen, was wir als unseren Weg für uns erkennen können. Und um das tun zu können, ist es wichtig, über unseren Wunsch zu sprechen oder über unsere Situation zu sprechen, unser Netzwerk um Unterstützung zu bitten und Hilfe anzunehmen. Wir sind umgeben von ganz vielen Menschen, die uns eigentlich wohlgesonnen sind, uns helfen und unterstützen wollen, wenn wir danach fragen. Und es wird aber erst sichtbar, wenn wir darüber reden. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist und dich hast von Farinas Geschichte inspirieren lassen. Ich sage bis zur nächsten Woche alles Liebe, dein Janike.